Am Ende ist Moonfair aus einem persönlichen Bedürfnis entstanden. Und ich habe mir dann wirklich sehr systematisch das Angebot in Europa, insbesondere in Deutschland, angeguckt und ganz offen, ich war enttäuscht. Das ganze Thema KI, ich verfolge das seit 2021/20 sehr, sehr intensiv und folge da dem berühmten Zitat von Bill Gates, den ich, muss ich sagen, in weiten Teilen bewundere, der gesagt hat, KI oder AI ist eine Lifetime-Chance fürs Investing von einer ganzen Generation.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, schön, dass wir mal wieder hier sitzen.
Grüß dich Malte.
Christoph, ich habe mit Steffen Pauls gesprochen. Der ist Gründer und CEO von Moonfair. Das ist eine Private Markets und Private Equity Plattform.
Die kenne ich, genau. Die haben ja auch seit kurzem eine BaFin-Lizenz als Vermögensverwalter.
Ganz genau. Und die haben jetzt 10-jähriges Bestehen. Und ich finde den Pauls, der ist sehr zugänglich, der ist sehr charismatisch und das hört man auch im Gespräch. Er spricht einen dann auch immer mit dem Vornamen an, das finde ich ja sehr höflich. Ich dich frage, lieber Christoph, wie geht's denn heute?
Wir sprechen ja sowieso alle hier mit dem Vornamen an.
Aber es ist ja auch, wenn du, weißt du, wenn du antwortest, Malte, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das lernen die in Presentation, wenn die mal ein Jahr in den USA waren.
Das stimmt, ist sehr wertschätzend.
Ich finde es sehr wertschätzend und das zieht sich durch unser Gespräch. Auf der anderen Seite ist da auch sehr wahnsinnig viel Denglisch drin. Also der arme Producer hier, Martin, der meinte, das ist ja, da war ja kaum ein Satz Deutsch. Aber so ist das eben und man weiß, wo das Private Equity eben auch herkommt, aus den USA und nicht aus Berlin.
Worüber habt ihr denn konkret gesprochen? Doch nicht nur über 10-jähriges Jubiläum, oder?
Nein, nicht nur über 10-jähriges Jubiläum, aber natürlich auch einmal über die Strecke kurz zurückgeschaut. Ich habe ihn gefragt, was am Ende des Tages mehr Energie gekostet hat, das Wachstum jetzt hochzuhalten oder die Bude erst einmal zum Laufen zu bringen. Das Hochhalten, das kostet jetzt Kraft und die große strategische Herausforderung ist eben auch, Moonfair quasi AI-ready zu machen. Das ist ganz spannend, weil am Ende des Tages soll diese Company, die hat immerhin ja ein paar hundert Leute, im Endeffekt durch ein paar AI-Silos zu dem werden, ja, was AI heute verspricht, also eine richtig AI-ready, erstmal AI, dann gar nichts.
Ja, das finde ich ganz spannend. Da gibt es ja auch mehrere Plattformen draußen, die einen Fokus auf Private Markets haben und sich auch eher an den Retail richten, also an Endverbraucher. Da geht es ja mitunter auch schon bei ganz kleinen Tickets los. Was ist denn gerade so die Herausforderung von so einer Moonfair?
Ach, von so einer Moonfair jetzt die Herausforderung zu finden, ist natürlich innerhalb des Private Equity Universums die richtigen Fonds zu finden. Das ist ja, hat ja teilweise auch so Dachfondscharakter. Und er sagt eben auch, das ist eine ganz wichtige Kennziffer, die Dispersion. Das ist die Dispersion, die ist halt so breit und heterogen, wie sie noch nie war. Heißt ganz einfach, neben einem Totalverlust kannst du eben auch Fonds haben, die ein Vielfaches deines Einsatzes wieder zurückzahlen. Das hast du im klassischen Investmentfondsbereich. Hast du auch schon so eine Dispersion, auch einen drohenden Totalverlust, aber längst nicht so viel Upside. Und da die richtigen Fonds zu finden, da einen Fuß in die Tür zu bekommen, das sollte die größte Herausforderung für die nächsten Jahre sein.
Das hatte ich auch mal bei dem Christian Schneider-Sickert gesehen. Da ging es auch mal um Private Equity, war es in dem Fall bezogen. Also die machen ja alles, glaube ich. Ne? Die machen ja auch auf Private Debt und Co. Aber bei Private Equity ist das ja auch Wahnsinn, was so das oberste Quartil und das unterste Quartil, die haben nichts miteinander zu tun gefühlt.
Völliger Irrsinn, ganz genau. Hier 1000% und da vielleicht 2.
Genau.
Und wir sprechen noch über die Podcast-Liebe von Steffen. Er liest kaum noch Bücher, hört sich aber umso lieber Wirtschaftspodcasts in den USA an.
Apropos, wenn ihr gerne Wirtschaftspodcasts hört, dann denkt doch an, uns 5 Sterne zu geben. Das freut uns sehr, hilft unserer Reichweite. Und jetzt würde ich sagen, hören wir mal rein, oder?
Listen and 5 Stars for the podcast. Steffen, herzlich willkommen bei unserem Podcast for Professional Investors Only. 10 Jahre Moonfair, noch nicht ganz, aber bald. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Du, das war sehr nett. Das war schon eine ganz schöne Zeit und freue mich sehr, wieder hier zu sein bei dir.
Nach 10 Jahren Moonfair fast 4 Milliarden Assets under Management. Ist das deine Vision von 2016 oder hat der Markt dich in eine andere Richtung gedrückt?
Malte, das finde ich eine tolle Frage. Du wirst es nicht glauben, aber als ich Moonfair gründete oder auf die Idee kam, habe ich 2016 einen Businessplan geschrieben. Und der umfasste wirklich, würde ich im Nachhinein sagen, 80% von dem, was wir dann auch gemacht haben. Was ich vollkommen unterschätzt habe, ist der Erfolg der Firma im Sinne der AUMs. Also ich hatte damals mit 800 Millionen gerechnet in dem Businessplan. Und ich hatte auch unterschätzt, dass es viel länger dauern würde.
Toll. Was ist das Rezept für diese Treffsicherheit, wenn du dich jetzt in einem kurzen Elevator-Pitch an junge Gründer wenden darfst?
Ob du Gründer bist oder Investor, ich nehme da immer ein Zitat von dem Gründer, Co-Founder und CEO von Blackstone. Und der sagt, wenn du erfolgreich sein willst als Investor, dann musst du Dinge sehen, die andere nicht sehen oder zumindest noch nicht sehen. Und im Nachhinein, die gesamte Geschichte um Unfair war, dass ich in dem Zeitpunkt 2016 etwas gesehen habe, was der Markt noch nicht gesehen hat. Und das machte dann am Ende des Tages den Unterschied und brachte uns auch den Erfolg, weil wir ja Pioniere sind in diesem Thema Demokratisierung von Private Equity.
Wann hattest du mehr Energie, 2016 oder 26?
Ich muss mehr Energie heute haben. Ich habe noch nie mehr gearbeitet als heute. Und die Energie folgt natürlich auch ein Stück weit unserem Erfolg. Aber es macht auch eine Unmenge an Spaß, Malte. Und am Ende des Tages kommt die Energie aus der Tatsache, dass wir was Neues bauen, was noch nicht draußen ist. Ich habe schon als Kind wahnsinnig gerne mit Lego große Städte gebaut. Das Gleiche mache ich jetzt hier. Das Team ist großartig. Und wir schaffen eben etwas, wo es keinen Blueprint, keine Blaupause gibt. Und das motiviert unglaublich und gibt viel Energie.
Als wir Ende 2025 gesprochen haben, hast du noch von einem Jahr des selektiven Neustarts gesprochen. Jetzt hat euer Moonfair Co-Fund 2 über Ziel geschlossen. Ihr habt eine KI-Strategie gelauncht. Ist der Markt noch selektiv oder läuft er wieder hochtourig wie eh und je?
Oh nee, der ist hochselektiv und auch mit gutem Grund. Weißt du, nach der Finanzkrise, wenn ich das mal so salopp sagen darf, da hat jeder Private Equity Fonds, der draußen war, ob er nun besonders gut war oder mittelmäßig, unglaublich gute Returns gemacht wegen der Niedrigzinsphase. Was danach passiert ist, uns insbesondere durch den starken Anstieg der Zinsen, ist, dass die Auswahl der Manager, also die Guten haben sich von den Schlechten getrennt. Und die Top-Manager, die kommen immer noch an Geld, die machen hervorragende Renditen, aber leider Gottes, die weniger Guten sind deutlich abgefallen. Die waren viel näher zusammen vorher und sind jetzt viel weiter auseinander. Und deswegen muss man eben beim Private Equity so immens klar selektieren. Und bei uns ist es eben so, dass wir durch die Selektion und nicht durch die Breite uns auszeichnen. Wir gucken 500 Investment-Opportunitäten, 500 in einem Jahr an, Malte, und es schaffen mittlerweile unter 3% auf die Plattform.
Crazy. Es gab schon immer eine unglaubliche Performance-Dispersion im Private-Equity-Bereich. Wenn man das mit einem aktiven Fondsmanagement im Liquiden besieht, ist es ja unglaublich. Also keine Ahnung, das geht ja von Totalverlust bis 1500% und noch drüber hinaus. Was bedeutet dieses sehr breite Spannungsfeld, was die Performance-Attribution angeht, für Berater und Wealth-Manager, die heute dieser Demokratisierung der Private Markets ein Stück weit folgen wollen?
Malte, ich bin so froh, dass du die Frage stellst. Zunächst mal muss jeder, der die Public Markets, die öffentlichen Märkte gewohnt ist, verstehen, dass es im Private Equity eben keinen Index gibt. Nicht die smarte Strategie, Public Markets zu spielen, ist über ETFs. Das haben alle gelernt. Auch die Mutual Funds sind ja mehr oder weniger ausgestorben, weil nur ganz wenige wirklich eine Outperformance nach Kosten erzielen. Das ist eben im Private Equity fundamental anders. Und für den Berater und vor allen Dingen auch für den Endkunden heißt das halt, er braucht jemanden Unabhängigen, mit der Insider-Marktexpertise im Private Equity. Unabhängig heißt, der auch keine Kickbacks oder irgendwie Placement-Fees kriegt von den Fonds, sondern der wirklich im Sinne des Kunden eine Auswahl trifft. Wir haben über 5000 Private-Equity-Produkte, Private-Equity-Fonds draußen. Dann kommen jetzt mehr und mehr Leute, die auch Direktinvestments machen wollen. Alle sind natürlich im Moment inspiriert von dem SpaceX und den Anthropics und den OpenAIs dieser Welt. Du hast also einen Dschungel an Investment-Opportunitäten, aber der Einzelne, auch oft der Berater und der Endkunde, hat eben nicht die Kompetenz, um die auszusuchen. Das ist gar kein Vorwurf. Ich selber komme ja aus dem Private Equity, wie du weißt, Malte, aber wir haben hier über 15 Leute, insgesamt 20 mit dem Investment Committee, die im Investment Team sitzen, professionelle Due Diligence machen. Das geht über Wochen, da würden Reports von 100 Seiten produziert, institutionell jeder Stein umgedreht und erst dann wird die Investmententscheidung getroffen. Und der größte Fehler, den ein Bankberater, ein Advisor, ein Vermögensverwalter oder der Endkunde machen kann, ist einfach ein Private Equity Produkt zu kaufen. Nur weil X draufsteht, ist noch lange nicht gesichert, dass Y auch drin ist, was der Kunde erwartet.
War sich der junge Steffen damals mit ersten Erfahrungen im Private Equity Geschäft dieser Komplexität oder dieser aktuellen Komplexität damals schon bewusst?
Du, am Ende ist Moonfair aus einem persönlichen Bedürfnis entstanden. Als ich bei KKR war, da hatte ich die Möglichkeit, in die KKR-Produkte zu investieren, habe damit einen sehr schönen Return für mich persönlich erwirtschaftet. Die Tür war zu, als ich die Firma verließ. Und ich habe mir dann wirklich sehr systematisch das Angebot in Europa, insbesondere in Deutschland, angeguckt. Und ganz offen, ich war enttäuscht. Ich war enttäuscht, dass dort Fonds drauf waren, von denen ich wusste, dass die nicht zu den Besten gehörten. Ich war enttäuscht, als ich hörte, dass es da auch teilweise Banken gibt, die auf der Investmentbankseite mit den Fonds zusammenarbeiten und sie dann ins Wealth Management bringen. Das empfand ich als Conflict of Interest. Ich war enttäuscht von den Fees. Das ist unglaublich intransparent gewesen. Und das ganze Moonfair-Thema kam aus meinem eigenen Qualitätsbedürfnis als Anleger Steffen Pauls. Ich hatte natürlich den Anspruch, mit den besten Private Equity Fonds zu investieren und nicht mit irgendeinem. Und das ist genau das Versprechen dann geworden hinter Moonfair. Alleine, das ist ja die Überlegung bei Moonfair. Weißt du, alleine du und ich, egal wie smart wir sind und wie erfahren wir sind, wir können nicht 5000 Fonds screenen. Du brauchst eben einen outgesourceten Investment Advisor für Private Markets, der das für dich tut. Und das ist die ganze Idee dieser Plattform von Moonfair gewesen. Und deswegen ist ja Moonfair auch nicht ein Trade Republic oder irgendwie ein Marktplatz, sondern wir sind ja eine Community von über 5000 Investoren weltweit. Diese Community trifft sich, wir tauschen uns aus. Da werden die Daten zusammen analysiert und ausgewertet. Wer macht was? Man kann sich mittlerweile vergleichen auf unserer Plattform mit anderen. Wir haben die Peer-Daten. Wenn du sagst, ich möchte nur wissen, wie Leute in meiner Lebenssituation investieren, dann haben wir die ganze Intelligenz, Schwarmintelligenz aus unseren sehr sophistizierten Investoren, die wir verfügbar machen. Du kriegst ja bei uns viel mehr als nur den Zugang.
Lass uns über neue Strategien sprechen und kein Gespräch heute, was ohne KI auskommt. Ihr habt eine KI-Strategie im April gestartet und du selbst sagst über KI, das ist ein richtig struktureller Wandel, keine Mode. Was unterscheidet euch einmal von einem klassischen VC-Fonds in dem Bereich, aber auch füll uns mal so ein bisschen die Idee, wie man KI in ein Unternehmen wie eures integrieren kann, sodass es integraler Bestandteil der gesamten Unternehmensphilosophie ist und nicht nur, ja, keine Ahnung, ein Wurmfortsatz der Digitalität.
Beides tolle Fragen. Lass sie mich nacheinander beantworten. Du, das ganze Thema KI, ich verfolge das seit 2021/20 sehr, sehr intensiv und folge da dem berühmten Zitat von Bill Gates, den ich, muss ich sagen, in weiten Teilen bewundere, der gesagt hat, KI oder AI ist eine Lifetime-Chance fürs Investing von einer ganzen Generation. Ich habe selber 4 Kinder, mich hat das sehr getoucht. Was heißt das genau? Habe das auch viel besprochen und bin wirklich zu der Überzeugung gekommen, dass keiner und in keinem Portfolio AI fehlen darf. Jetzt ist das hier im AI unglaublich schwierig, weil es gibt Bereiche im KI, wo es wirklich Hype gibt. Das ist insbesondere bei den Agenten. Wir lesen jeden Tag von irgendwelchen Firmen, die 250 Millionen bei atemberaubenden 2, 3, 4 Milliarden raisen. Und dann fragt man, wie viel Umsatz machen die? Naja, die haben schon 5 Millionen ARR. Da ist also unglaublich viel Hype drin. Wo wir aber den Hype nicht sehen und ich persönlich überhaupt nicht, ist bei der Infrastruktur. Nicht? Das ist in allen Technologiezyklen hat die Infrastruktur überlebt. Ob das Cloud Computing war, ob das später Mobile war, ob es das Internet ganz früh war und jetzt AI. Und Infrastruktur heißt natürlich die Models. Nicht deswegen sind Anthropic und OpenAI und die Likes sind ebenso essentiell für das ganze Thema. Aber es ist auch das ganze Thema drumherum. Data Center, die dazugehörige Energie, das ganze Thema natürlich der Cybersecurity. All das, man muss sich vorstellen, diese gesamte Infrastruktur kann nicht vom Internet oder Mobile übertragen werden. Die muss gänzlich neu gebaut werden, das gesamte Network sozusagen. Und das ist eine gigantische Aufgabe, aber auch eine gigantische Investitionschance. Jetzt ist das Problem, dass der normale Kunde kann natürlich nicht in diese Details, die auch sehr technisch teilweise sind und wer wird der Gewinner sein und wie komme ich an das Unternehmen rein, eintauchen. Und deswegen haben wir den Moonfair Technologiefonds gebaut. Der ist eben sehr diversifiziert. Da investieren wir mit den besten Managern aus unserer Sicht, insbesondere aus den USA, die in AI auch schon lange investieren und Erfolge gezeigt haben. Da gibt es auch Direktinvestments in einzelnen Unternehmen. Ich darf die leider aus regulatorischen Gründen nicht nennen, aber das können sich die Leute natürlich bei uns auf der Page angucken, die eligible sind. Und dadurch hast du einen tollen Mix, dass du dieses Thema eben in der Breite in den Privatmärkten spielst. Lass mich da noch einen Punkt sagen, weil er mir so am Herzen liegt. Guck jetzt mal SpaceX. Ja, war der IPO sehr, sehr ordentlich. Lass uns mal sehen, wo die Aktie in anderthalb Jahren ist. Ich bin viel mehr bullish auch bei Anthropic und bei OpenAI. Aber diese Unternehmen kommen unglaublich spät in den Markt. Ja, wir haben bei SpaceX über 2 Trillionen Bewertung. Anthropic wird weit über 1 Trillion liegen. OpenAI nicht weit runter. Das ist sehr, sehr spät. Und wie groß ist jetzt noch das Upside? Natürlich werden das und können das aus meiner Sicht 3, 4, 5 Trilliarden Companies über Zeit werden. Aber du musst eben früher reinkommen. Und deswegen haben wir eben mit kleinen, relativ überschaubaren Eintrittsvolumina diesen Technologiefonds ins Leben gerufen. Ganz schnell zum zweiten Punkt. Du hast es so nett gesagt, wann war das Energielevel höher und wann muss es höher sein, 2016 oder 2026? Es muss jetzt auch bei mir höher sein, weil AI nicht nur eine Investitionschance ist, sondern natürlich jedes Unternehmen auf der Welt upside down stellt. Und davon sind wir bei Moonfair nicht ausgeschlossen. Und was wir machen, wir de facto agentifizieren unsere ganzen Arbeitsströme. Und wie man da rangehen muss, damit das kein Wurmfortsatz wird, wir haben alle an der Universität oder wo immer gelernt, die klassische Aufbauorganisation, da ist Marketing, da ist Operations, da ist Produktion, da ist dann noch Vertrieb und so weiter. Wenn du so rangehst und in den existierenden Organisationen Strukturen AI implementierst, wirst du scheitern. Weil AI funktioniert in Workflows, also in Arbeitsströmen. Und das heißt, du musst von einer Aufbauorganisation Struktur in eine Ablaufprozessorganisation gehen. Das machen wir. Wir definieren im gesamten Unternehmen unsere Prozesse end-to-end neu, also nicht in Abteilungen, sondern abteilungsübergreifend, funktionsübergreifend und legen dann Agents und orchestrierende Agents oben drüber, um die Effizienzen zu steigern. Eine Mammutaufgabe. Wir sind 200 Leute, kleines Unternehmen am Ende, groß von den Assets under Management, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie das bei einem BMW ablaufen soll.
Was macht denn das mit dir? Auch du bist ja jetzt auch schon in der besten Hälfte des Lebens angekommen und so eine neue Strecke über ein Unternehmen zu legen und auch zu merken, dass es wahrscheinlich unglaublich viele junge, talentierte Köpfe gibt, die einfach dank ihrer Jugend noch ein bisschen schneller im Kopf sind, als wir es vielleicht sind.
Die sind natürlich schneller im Kopf. Da hilft uns noch die Erfahrung und vielleicht die Arbeitsintensität und die Freude. Aber Malte, du hast natürlich vollkommen recht. Da ist jetzt eine Generation von jungen Menschen, die aus der Uni kommen, die sind AI-native. Wir haben hier 2, 3 Praktikanten. Das sind unsere AI-Stars. Die setzen wir auf die ganzen Kernprobleme, auf Kernprozesse im Unternehmen. Und die setzen das natürlich in einer Geschwindigkeit über Claude Code und Copilot und andere Tools und Harvey im Legal ein im Unternehmen. Wir hatten gerade heute früh eine Diskussion und da hieß es, sende den Praktikanten A in unser Legal-Team und agentifiziere. So ist das. Das ist ein beschleunigter Generationswechsel, der passiert in den Unternehmen und die Leute sind hoch bezahlt. Also da ist auch der Arbeitsmarkt noch offen für genau diese Art von Talent. Das wird die nächsten Jahre so weitergehen.
Steffen, euer Head of Venture sagt, dass das Problem nicht ist, das Thema KI zu identifizieren, sondern Zugang dazu zu bekommen. Ist das sowas wie der nächste strategische Schritt weg von reinem PI hin zu einer etwas breiteren Private Markets Plattform?
Malte, da habe ich deutlich früher begonnen, genau das zu machen. Ich sprach ja am Anfang über den Businessplan. Der hatte nicht nur Private Equity drin, der hatte Venture drin. Ich wollte immer US-Tech haben, weil ich die Szene dort sehr, sehr gut kenne aus meiner KKR-Zeit. Der hat Infrastruktur drin. Wir machen ja seit Jahren viel mehr als Private Equity. Und was jetzt unser Riesenvorteil ist, 2020, da waren wir 2 Jahre operativ, 4 Jahre geboren sozusagen. Da habe ich gesagt, ich will Zugang. Das war mein persönlicher Ehrgeiz zum Best of Silicon Valley haben. Das ist die Sand Hill Road, berühmte Straße in Menlo Park. Da ist ein Fonds neben dem nächsten, der Andreessen Horowitz sitzt neben dem Founders Fund und dann ist Lightspeed und dann ist Excel. Sind alle auf einer Straße. Und ich bin da schon, als ich bei KKR war, literally auf- und abgewandert und habe diese großen Logos, die ich natürlich kannte, mit großen Augen angeguckt. Und 2020 sagte ich, da willst du Zugang. Und wir kriegten dann Zugang zu Top-Fonds dort, der absoluten Ivy League im Venture und Großinvesting im Tech sind heute, wenn du die Top 20 Fonds nimmst, mit 80-90% mit denen institutioneller Beziehung. Die sind auch auf der Plattform. Und das hilft jetzt natürlich immens, wenn wir unser AI-Portfolio zusammengestellt haben. Weil du kommst in diese Fonds heute nicht mehr rein. Das hat bei uns Jahre gedauert. Das ging nicht über Nacht, bis wir diese Beziehungen aufgebaut haben. Die sind jetzt natürlich noch begehrter durch das Thema AI. Wenn du heute anklopfst, ist die Tür zu. Wir haben glücklicherweise unseren Zugang früh gesichert. Aber trotzdem machen wir auch bei diesen Fonds noch professionell unsere Auswahl. Also nur weil X draufsteht, sagen wir nicht, wir investieren auch in X, sondern da machen wir genau den gleichen Prozess wie im Private Equity ganz grundsätzlich auch. Aber das hilft heute. Der Zugang ist entscheidend. Das ganze Venture-Growth-Thema ist ein Zugangsthema. Ob das auf der Investment-Deal-Seite, also das einzelne Unternehmen, alle wollen in Anthropic rein jetzt noch und alle wollten in OpenAI rein, das ist eine Zugangsfrage. Und das ist auf der Investment-Fonds-Seite das Gleiche. Wir haben es Gott sei Dank gedankt an beiden Enden.
Steffen, unsere Medien richten sich an Wealth Management und Family Offices. Das sind Zielgruppen, die jetzt auch eine KKR oder eine EQT oder eine Ares für sich entdeckt haben, aber vertrieblich da noch ein bisschen strugglen, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, mit so verhältnismäßig kleinen, sehr lokalen Einheiten zu arbeiten. Bist du da den Ex-Kollegen ein bisschen voraus jetzt mit deiner Plattform oder was kannst du denen quasi ins Vertriebshandbuch schreiben?
Du, auch das ist eine tolle Frage, wie schnell sich dieser Markt der Demokratisierung, ja, der Öffnung von Private Equity entwickelt hat. Ich habe gerade gesagt, im Venture und Growth ist immer noch Zugang, du musst die immer noch analysieren, aber da ist es ein Zugangsthema. Früher, als ich die Firma startete, 2016, war es auch bei den KKAs und EQTs und CVCs ein Zugangsthema. Das ist jetzt vorbei und jetzt haben wir aber natürlich auch unsere Zeit genutzt, um nachzulegen, weil Zugang alleine hilft eigentlich dem Family Office heute nicht und dem Wealth Advisor auch nicht, weil du musst ja jetzt die Kuratierung machen. Du musst dir jetzt 20, 30 dieser Fonds angucken und wie ich vorhin sagte, mit immensen Ressourcen, das sind wochenlange Prozesse, wirklich auf Herz und Nieren prüfen. Denn nur weil, wie ich vorhin sagte, ein toller Brandname draufsteht, heißt das heute, du hast es angesprochen, die Dispersion ist soweit aufgegangen, noch lange nicht, dass der auch das wieder delivern wird, was du von ihm erwartest, von dem Fondsmanager. Und deswegen brauchst du einen Kurator in between. Und das andere, wo ich sage, und das ist wieder dein Thema AI oder KI, was jetzt der fundamentale nächste Shift ist, also der erste war von Access zu Curation, dass man wirklich einen professionellen Auswähler hat zwischendrin. Manche Family Offices können das auch, aber ganz wenige auf der Welt haben 15 Leute, 20 Leute, auf die sie zugreifen können, nur für Private Markets. Wir haben das. Aber jetzt der nächste Schritt in der Evolution, und das ist so faszinierend, ist, dass es jetzt nicht mehr Zugang war gestern, es geht um Kuratierung, ist heute und morgen geht es um Intelligenz. Und du kannst jetzt aus diesen ganzen Daten, die wir sehen bei unseren sehr smarten Investoren, wo gehen die rein, was gewichten die über, wollen, sind die interessiert an SpaceX, sagen die eher, das ist überhaupt nicht für mich pre-IPO relevant, wollen die Anthropic, wollen die nicht Anthropic, gehen die in Infrastruktur, spielen die das European Autonomy, also Thema, das ganze Thema Infrastruktur, Defense und Energy, was wir brauchen in Europa. Wir sehen diese ganzen Sentiments und Trends, verdichten die von den smartesten Investoren, die wir auf der Plattform haben und teilen die jetzt eben mit den Wealth Managern und den Family Offices als unabhängige Intelligenzquelle. Das ist der nächste Schritt in der Evolution.
Wie weit seid ihr da schon?
Ein Mammutprojekt. Auch Malte, das ist so nett gesagt, die Energie. Also manchmal sage ich mir auch, Mensch, da machst du eine Tasse zu und die nächste Tasse musst du wieder aufmachen. Das heißt natürlich, du musst deine gesamte Datenlandschaft AI-ready machen. Wir haben eine sehr sauber aufgeräumte Datenlandschaft, aber die ist quasi von der letzten Technologiewelle und nicht auf der heutigen AI-Welle. Die Databricks, sagt dir vielleicht was, das sind Unternehmen, die dabei helfen, die AI-ready zu machen. Du musst also deine Prozesse AI-ready machen oder KI-ready. Du musst deine Daten AI-ready machen und erst dann kannst du eigentlich mit diesen ganzen Intelligence-Tools beginnen. Wir haben begonnen mit unserer AI-Transformation in der Konzeptphase genau vor einem Jahr, im Juli, August. Das war quasi mein Sommerbaby, was ich da gelauncht habe und sind jetzt in der Implementierung. Aber das dauert auch bei einem so kleinen Unternehmen wie wir und wir sind wirklich hochfokussiert. Wir haben ja 50, 60 Leute nur in Technik. Dann haben wir noch 20 Leute in Product. Wir haben AI-Experts und so weiter. Junges Unternehmen, aber das dauert seine Zeit. Aber wir werden da meaningful Produkte Ende des Jahres launchen.
Stark. Wie steht man da manchmal vor diesem Datenschatz und ist selber fast gespannt, weil du sagtest früher, du hättest gerne mit Lego gearbeitet. Das ist ja jetzt so ein digitales Steinchen auf Steinchen noch viel rasanter und deutlich komplexer. Wie stehst du da manchmal davor?
Also ich bin sehr technisch orientiert und am Anfang stand ich mit Faszination und Hoffnung davor. Und was ich dann mal gemacht habe, und das ist ja auch in unserem Alter, du hast gesagt, so schön formuliert, zweite gute Lebenshälfte, ist das ja faszinierend, dass man sich doch sehr schnell in das Thema AI und die Anwendungen einarbeiten kann. Ja? Du nutzt mit Sicherheit ChatGPT oder Claude und ich bin da relativ advanced und habe dann mal übers Wochenende vor 2 Wochen meinen eigenen Investment-Co-Pilot gebaut. Nur für mich als Anwendung, aber auf Basis echter Moonfair-Daten. Da gibt es übrigens auch regulatorische Aspekte. Für mich darf ich es nutzen, so einfach darf ich es jetzt nicht teilen mit jedermann. Das ist das ganze Beratungsthema, was reguliert ist und so weiter. Aber als ich dann die echten Daten einspielte und sah, was ich da zurückkriegte an Informationen und Insights, geteilt nicht von irgendeinem, der mir einen Rat gibt oder mir was verkaufen will, sondern von echtem Verhalten von sehr smarten Investoren, das war einer der Das ist wie Christmas früher als Kind, wenn die Tür aufgeht und du den Baum siehst. Das war eye-opening und hat mir eine irre Freude gemacht. Also ich stehe mit Faszination, aber auch Respekt, aber auch wirklich mit großer Überzeugung, dass das nicht nur unser Unternehmen fundamental verändert, sondern eben die ganze Welt.
AI transformiert, wie du sagtest, eben unglaublich viel schon. Ihr habt einen Datenschatz über die vergangenen 10 Jahre aufgebaut. Trotzdem, wie leicht ist es heute gewisserweise Burggräben zu umschiffen mit der richtigen AI?
Oh, das hat 2 Aspekte. Malte, du sprichst natürlich auf Mythos wahrscheinlich an, der wirklich, dieses Tool kann Cybersecurity-Lücken aufdecken, left, right, center. Ich finde, das kann man jetzt politisch, will ich es nicht bewerten, aber verständlich, dass da 2-mal hingeguckt wird, auch jetzt hier mit staatlicher Intervention, bevor das jedermann verfügbar wird. Das sind riesige Herausforderungen auf der IT-Security-Seite. Ja, genau wegen dieses Thema Data Modes oder Datenburggraben. Aber du sprichst das Allerwichtigste an, auch beim Investieren. Jeder Investor, und das ist mir so wichtig, dass man das teilt, damit man den Hype von der echten Substanz trennt. Wenn du heute ein AI-Unternehmen bist und auch Moonfair muss sich in ein AI-First-Unternehmen transformieren und du hast keinen Datenburggraben, wie du es nennst. Es gibt 2 Möglichkeiten, was du haben kannst. Entweder einen Datenburggraben oder du hast einzigartige Intelligenz. Letzteres nehmen wir nicht für uns in Anspruch. Das mag der Cambridge- oder Oxford-Professor in Biotechnologie haben. Dann kannst du was bauen, was unique ist, einzigartig im AI. Aber sonst brauchst du Daten, die andere nicht haben oder nur wenige andere haben. Und ich würde als Investor erstens nur daran denken, in Unternehmen zu investieren, die einen solchen krediblen Datenmode haben, weil Intelligenz ist selten, dass ich intelligenter bin als der Nächste, es ist immer ein anderer intelligenter. Oder aber als Unternehmer musst du daran arbeiten, diesen Data Mode systematisch aufzubauen und für dich und vor allen Dingen für deine Kunden zu nutzen und nutzbar zu machen. Und ich glaube, 10 Jahre down the road, Unternehmen, die das nicht machen, sind nicht mehr existent, weil alles andere wird kommoditisiert.
Wo seht ihr euch in 10 Jahren?
AI First Company in der Agentic World. Wir sind ein, ich sag mal, Hochleistungsunternehmen, auch im Sinne von Service. Also wir werden nie vollständig agentisch laufen. Ich will auch dieses Kundenerlebnis nicht haben. Wir werden immer hybrid sein. Das heißt, es wird immer Menschen geben. Aber natürlich wirst du ein Zusammenspiel haben von Agenten und Orchestratoren, die dann mehr human sind. Ich sehe uns als führend in dem gesamten Bereich Private Markets, Kuratierung für Family Offices, für Wealth Manager, für vermögende Privatkunden. Und zwar global. Das ist nicht, weil wir smarter sind, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber in dem Fall, Malte, wenn ich sagen darf, da hatten wir einfach auch Glück, dass wir so früh dran waren. Ja, 2016 sprach kein Mensch drüber. Wir haben heute eine Infrastruktur gebaut, nicht nur jetzt in AI, was wir bauen. Wir sind in 25 Ländern, wir haben 8 Offices, wir haben x Lizenzen, wir haben jetzt gerade, war in der Presse, die BaFin-Lizenz erhalten, wir sind in UK in einem Lizenzdach, wir haben unsere eigene Lizenz in Singapur, in den USA. Wir machen weitere Länder auf. Das alles zu bauen und der regulierte Markt wird sich nicht ändern, die Teams zu haben, die Prozesse zu haben, das Talent zu haben, den Zugang zu den ganzen Investment-Opportunitäten zu haben. Wir sprachen über Zugang früher. Das ist sehr, sehr schwer zu bauen und deswegen glaube ich, wird dieser Markt sehr stark dominiert werden von einigen wenigen Spielern und da bin ich wirklich überzeugt, dass wir einer von denen sein werden auf globaler Ebene.
Steffen, du sprachst gerade eure Lizenzen an, jüngst eben auch die BaFin-Lizenz. Gleichzeitig innerhalb eures Geschäfts habt ihr mit einer Bärenberg Verträge und arbeitet mit denen zusammen, mit Bordier, mit Quintet. Seht ihr euch da nach wie vor als Lieferant und Plattform oder ist das schon jetzt auch ein Wettbewerb?
Nein, du, das sind Partner und die haben ihre, weißt du, das ist immer, am Anfang gab es einzelne Privatbanken, Vermögensverwalter, die sagten, oh Gott, die nehmen hier quasi die Kunden weg und die gehen dann alle direkt. Das ist ja Unsinn. Wenn sich ein Berater, und das tut Berenberg nicht und eine Quintet nicht und die 99% aller deiner Zuhörer auch nicht, nur daraus definiert, dass er einen Kunden ownt sozusagen, ja, und dem keinen Mehrwert bringt, dann wird er auch ohne uns nicht lange im Geschäft sein. Die haben ja einen unglaublich starken A reason for being, verzeih mir das Englisch, ja. Da geht es um Education, da geht es um Asset Allocation, da geht es auch um andere Sachen wie Public Markets, da geht es um Lösungen wie, kann ich dein Portfolio beleihen, da geht es um Service Levels und so weiter. Das heißt, da ist eine Koexistenz zwischen Privatbanken und Wealth Managern und uns. Bei uns sind es mehr die Self-Directed Kunden, das sind Leute ja auch deswegen vorrangig aus dem Private Equity oder angrenzenden Industrien, das sind M&A-Banker, das sind Juristen, die Private Equity Transaktionen machen, das sind Unternehmer, die Private Equity verstehen, die kommen zu uns, die sind und werden wahrscheinlich gar nicht beim Berenberg sein, die wollen das auch selber machen und deswegen ergänzt sich das wunderbar. Also das ist nicht unser direktes Wettbewerbsfeld, sondern das ist eher partnerschaftlich zu sehen.
Steffen, ich würde unser Gespräch gerne mit einer analogen Tippgeberei beenden. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch gerne über interessante Zeitgenossen liest. Kann ich mir von dir 3 Sommertipps aus der Bibliothek entleihen?
Du wirst lachen, niemand, der mehr Bücher liest und das schon lange nicht. Ich bin ein fanatischer Podcast-Hörer. Ja, und da kann ich jedem nur empfehlen, und das mache ich systematisch, wenn ich fliege oder Auto fahre, sich mal reinzuhören in die Sachen, die der Lex Friedman macht. Das ist ein ehemaliger MIT-Professor in den USA. Die sind eben sehr stark um Technologie. Das ist halt mein Passionspferd, wo ich wirklich begeistert bin. Und dort gibt es eine große Bibliothek. Es gibt auch einen faszinierenden, auch debatable über die Person, yes, aber faszinierende Insights mit Elon Musk. Es gibt einen unglaublichen Podcast mit dem Mark Andreessen, den ich gerade gehört habe, der dort erschien. Also das wären meine Tipps für den Sommer. Kann man auch am Strand machen, braucht man keine Sonnenbrille, kann die Augen schließen und einfach mal zuhören.
Wunderbar. Steffen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Malte, ich danke dir, war eine Freude.